ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich den Schauspieler Thomas Leubel, bekannt aus Filmen wie Charité oder Toni Erdmann, der bei den diesjährigen Nibelungenfestspielen den Hagen spielt. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Ich sag vorab, wir mussten die Sendung aufzeichnen und zwar im Studio Worms, während Sie eine Probenpause haben. Die Zeit, um nach Mainz zu kommen, war nicht da, denn am 12. Juli ist Premiere der diesjährigen Nibelungenfestspiele und da sind Sie natürlich aktuell in der heißen Probephase. Wie viele Stunden am Tag proben Sie?
Oh, das ist unterschiedlich. Jetzt mal gucken, wie das Wetter heute mitspielt, aber gleich wieder muss ich schon wieder zurück auf in unser Camp. Da werden wir dann verkabelt, dann noch umziehen, noch mal ein bisschen vorher besprechen und dann wollen wir eigentlich heute mal einen kleinen Ablauf von dem zweiten Akt wagen. Das wird doch ein größeres Unternehmen noch, weil da noch vieles unklar ist und dann werden wir so Stop and Go machen, ja.
Also es steht noch nicht alles final fest.
Nein, ja. Das ist ja auch gut so. Also hier sind ja sehr viele Gewerke, die hier zusammenkommen. Also das Spiel sowieso. Wie steht man dann zueinander? Welche, wir sagen dann immer gerne Mensuren, also Kampfweiten haben wir, wenn man in den Dialog tritt oder auch bei vielen Leuten auf der Bühne, wie organisiert man sich da? Also die Musik ist auch noch ein wichtiges Element, was Roger von Tobel, unser Regisseur, natürlich auch gerne verwendet. Es ist Videobild, also es gibt mindestens zwei Live-Kameras, dann gibt es einen Beamer, es gibt Licht, es ist ja Wahnsinn hier in Worms.
Ja, es ist eine wirklich komplexe Produktion. Sie haben ja viel Theatererfahrung.
Ja.
Würden Sie sagen, das ist schon außergewöhnlich hier?
Ja, ist speziell. Also ich habe so eine Erfahrung noch nicht machen können. Das hat mich auch gereizt. Neben dem, dass ich die Anfrage bekam und dann ein sehr schönes und empathisches Gespräch mit Roger von Tobel hatte, was mich dann dafür eingenommen hat, das auch zu machen.
Wir reden gleich weiter über die Nibelungenfestspiele, über Sie. Lassen Sie uns unsere Hörer und Hörerinnen aber vorher noch ein bisschen neugierig machen auf den Menschen Thomas Leubel. Ich habe mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Ich versuche es gerne.
Das Beste an meinem Beruf ist
die Vielfältigkeit von allen Möglichkeiten wie Lesen, Sprechen, Spielen, Theater, Film, Fernsehen, Radio, Hörbücher.
Was ich manchmal am Schauspielerdasein nicht ganz so toll finde, ist
Der Zeitdruck, also die Termine, die uns dann dazu auffordern, auch wirklich mal ein Ergebnis zu finden, wie jetzt am 12. Juli.
Ja, die Premiere lässt sich nicht schieben, ne? Mhm. Wenn ich drei Dinge nennen sollte, die mich charakterisieren, wären das?
Leidenschaft diesem Beruf gegenüber. Ein Interesse an Menschen. Humor.
Wenn ich, wie in der Nibelungensage, eine Tarnkappe hätte, würde ich gerne
die Tarnkappe verwenden, um ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sie nicht verwenden. Ich finde das einen ganz komischen, miesen Vorgang davon, dass auch Siegfried das benutzt hat und so. Das ist diese Tarnkappe und diese Superhelden-Werkzeuge da, das geht ja gar nicht.
Ich bewundere.
Unter anderem gibt es ja einen, der hier sehr eng verbunden ist, den Mario Adorf, den ich auch in München schon kennenlernen durfte mal in einem privaten Rahmen. Und wir haben uns herrlich unterhalten über das Theater in seinen Anfängen in München, wo ich ja auch sehr stark verwurzelt bin.
Ich kann mich ärgern über?
Mich selbst am meisten.
Warum?
Weil ich begreife mich oft so aus meiner Fehlerhaftigkeit. Ich habe einen gewissen Anspruch, auch beim Spielen oder auch im Leben oder so, wenn Dinge nicht so funktionieren. Es ist vielleicht, also das würde ich mir gar nicht zutrauen, Perfektionismus, weil ich wüsste gar nicht, wie der aussehe. Aber das ist so ein, ja, da ärgere ich mich gerne über mich selber meistens.
Wenn ich nur einen einzigen Rat aus meinem Leben weitergeben dürfte, wäre es der folgende.
Seid nicht so ungeduldig wie ich manchmal.
An Worms gefällt mir
die Zebrastreifen. Die Autos halten, ich gehe über die Straße, ich bedanke mich jedes Mal und denke, das gibt's ja gar nicht. Und es gibt so viele Zebrastreifen in Worms, das ist irre. Das ist ganz toll. Nein, es ist wirklich ein gutes Miteinander. Hier sind die Autofahrer.
Ist es in München nicht so, wo sie leben?
Es gibt nicht so viele Zebrastreifen, ehrlich gesagt. Es gibt dann Ampeln oder so, okay. Aber ich finde, nein. Also mir fällt das total auf hier.
Sie drehen wahrscheinlich zu viel im Ausland.
Nein. Ich habe eine Weile in Zürich gespielt.
Zebrastreifen nur Dekoration nein, sind.
Mir fiel das total auf. Das finde ich total toll. Das ist nur eine gute Sache. Es ist angenehm, als Fußgänger hier durch diese Stadt zu laufen.
Sie waren vorher noch nie hier.
Doch, aber ich war mal, weil ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und hatte mal, ist aber schon lange, lange her jetzt leider, und habe mein Motorrad leider jetzt nicht dabei, so eine Rheintour gemacht. Und da waren wir auch unter anderem in Worms und genau. Da.
Jetzt sind Sie ja ein erfahrener und renommierter Theaterschauspieler, haben an vielen bedeutenden Theatern schon gespielt. Kölner Schauspiel, Schauspielhaus Zürich, Residenztheater München, um nur einige zu nennen. Ist es das erste Mal für Sie, dass Sie Open Air spielen?
Ja, ich habe so kleinere Sachen, hatten wir schon, auch während der Schauspielschule hatten wir mal sowas in meiner Vor-Schauspielschulzeit, als ich da auf dem Dorf angefangen habe, Theater zu spielen. Da gab es das dann auch mal. Und das jetzt hier in 100x Größe, so habe ich es noch nie erlebt, nein.
Wie anders ist das als normales Theaterspiel?
Es fing bei den Proben zumindest jetzt in den letzten Wochen an, dass die Sonne so runter brannte, dass ich dachte, das ist ja irre hier, dass wir eigentlich Sonnenbrillen und Hüte und überhaupt auf den Proben dann tragen mussten, was dann auch wieder einigermaßen lustig aussieht. Und cool.
So eine Rüstung mit Sonnenbrille, genau.
So ungefähr, ne? aber das ist auch natürlich toll. Ich habe mich dann auch mal auf die Tribüne gesetzt, als die Kollegen weiter probiert hatten. Das ist natürlich toll, wenn man so ein bisschen über diese Fassade des Doms hinaus sieht, ins Hinterland auch. Und vor allen Dingen die Abendstimmung ist dann wirklich toll. Also für mich hat das was mit dem Ursprung von großem griechischem antiken Theater zu tun, wenn man dann in den Sonnenuntergang hineinspielt und diese Elemente ja auch noch mit wahrnimmt, wie den Himmel, die Sterne, Gott, hoffentlich leuchten sie dann und nicht die
Wolken. Wollte ich gerade sagen, Wolken. Man kann dann auch den Himmel anders wahrnehmen.
Ja, genau. Das kann auch das wird vielleicht auch nass werden. Der Wind, die Mauersegler hört man dann von den Turmspitzen runter oder die Sperber, die da nisten oder so. Das ist toll.
Für Sie ist es ja unabhängig davon, dass es jetzt die Nibelungenfestspiele sind und Freilufttheater insofern was Besonderes, als Sie eine vierjährige Theaterpause hatten, glaube ich, vier Jahre waren es, und nur Filme gedreht haben. Und ich denke, das Tolle am Theater ist, dass man ja in viel direkterem Austausch auch mit dem Publikum ist. Das hat man ja beim Film nicht.
Das hat man anders natürlich beim Film. Natürlich ist man da viel funktionaler unterwegs und hat eine gewisse Reaktion von Regie und Team unter Umständen. Aber eine laute Reaktion natürlich gibt es da nicht. Theater ist ein anderer Vorgang, ja. Und man hat natürlich beim Theater die ganze Strecke des Abends. Also man spielt diese Figur in einer gewissen Form der Linearität durch, je nachdem, wie das Stück geschrieben ist. Das ist beim Drehen Bits and Pieces, so wie jetzt neulich.
Wird ja manchmal die letzte Szene zuerst gedreht.
Richtig, das hatte ich jetzt vor kurzem erst wieder. Das ist natürlich verrückt auf der anderen Seite. Das ist dann aber auch eine andere Art der Vorbereitung. Man hat auch nicht so die Probenmöglichkeiten an einem Filmset. Das ist zeitlich gar nicht machbar.
Lassen Sie uns mal kurz über den Inhalt sprechen. Mhm. Im Mittelpunkt dieses Stücks der Diplomat steht Dietrich von Bern, der seine Krone und sein Land verliert, weil er sich weigert, in einer blutigen Schlacht darum zu kämpfen. Stattdessen versucht er zwischen den Hunnen und dem Burgunderreich zu vermitteln. Können Sie mal kurz beschreiben, worin für Sie die Kernaussage dieses Stückes liegt?
Ja, es gibt also in dieser, das ist auch ein Held in der Nibelungensage, also ein Kämpfer, der auch mit fast übermenschlicher Kraft versehen ist, durch auch ein spezielles Schwert, was er verwendet. Und nach vielen dieser Kämpfe ist das jemand, der durch diese Intensität der Schlacht, in der letzten Schlacht, sagen wir mal, ich nenne das mal so, traumatisiert ist, dass er sagt, ich höre auf, ich bin fertig mit diesen ganzen Sachen. Ich verzichte auf meine Krone und versuche zu vermitteln zwischen diesen beiden Großmächten und eher einen Friedensvertrag zu erzeugen, nämlich dahingehend, dass ich als Dietrich von Bern den Hunnenkönig Etzel mit den Burgundern verschwäger, indem er um die Hand Kriemhilds frei.
Make love, not war.
Ja, ja. Ja, ja, klar. Das ist der Versuch von Dietrich. Genau.
Also letztlich geht's auch darum, denke ich mal, ob es noch einen konsequenten Pazifismus geben kann. Was vermutlich nicht ganz so einfach zu vermitteln ist heutzutage, ja. Gerade wenn wir auf die aktuellen Kriege schauen, sei es in der Ukraine oder sei es in Israel, stellt sich ja immer wieder die Frage, kann der Einsatz von Waffen nicht auch sinnvoll sein oder ist es grundsätzlich abzulehnen? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage natürlich auch zwischen Ihnen und den anderen Schauspielern, die da mitspielen, heftig diskutiert wurde, oder?
Wir haben natürlich darüber gesprochen, wir vergegenwärtigen da eventuell so eine Fokussierung auf so ein Thema, auf eine Heldenfigur, die in eine friedlichere Lebensform übergehen will und das versucht auch anderen beizubringen. Mal sehen, wie es ausgeht. Ich will da nicht zu viel verraten. Der Zuschauer darf sich selber diese Aktualitäten eventuell denken. Wenn wir es gut hinbekommen, macht man das. Wenn man diese Ansätze von Themen dort vergegenwärtigt, Ängste vor Krieg, Zerstörung, Mord, Totschlag, den Wunsch nach Frieden und friedlichem Beisammensein, wenn man das sich auf einer Bühne vergegenwärtigt, so wie die Griechen das auch schon immer wieder gemacht haben, dann kann man daran etwas einstudieren. Nämlich? Als Zuschauer. Ich gehe jetzt mal, also als Zuschauer identifiziere ich mich mit Dietrich vielleicht in einer gewissen Situation. Aber es gibt auch die Gegenposition. Es gibt die despotische Position des Ratgebers von Kaiser Ermanrich von Rom. Es gibt Hagens Position, der konservative Bewahrer, nenne ich das jetzt mal, der Stratege, der auch Politiker, der abwägt, der versucht, das Beste für Burgund herauszuschlagen. Mit wem paktiert er? Geht man mit Dietrich, geht man mit Sibich, dem Ratgeber des Kaisers von Rom? Beide drohen mit Vernichtung. Ist Dietrich vielleicht auch, also aus Hagens Sicht würde man sagen, es ist ja viel zu naiv. All das wird vergegenwärtigt, es wird anwesend gemacht. Und mein Ideal ist dann immer, dass es in der Ambivalenz auch von diesen Stücken, in der Größe von solchen Stücken, ist es immer vorhanden, dass man verschiedene Positionen einnehmen darf. Und man geht in die Pause und sagt, natürlich, also der Dietrich ist doch der Tollste hier, das so muss das laufen. Und dann sagt der andere, nein, das ist ja unglaublich, der Hagen, der hat doch recht, so muss man da vorgehen.
Wie das ja auch tatsächlich bei den aktuellen Konflikten in der Welt ist, dass es da sehr viele verschiedene Perspektiven gibt, die man einnehmen kann und verschiedene Haltungen, wie man draufblicken kann. Wie intensiv haben Sie sich, bevor Sie sich den Nibelungenfestspielen gewidmet haben, schon mit solchen politischen Fragen beschäftigt?
Das mache ich stets. Also ich schaue gerne verschiedene Interviewformate, die es gibt. Manchmal Lanz oder wie die ganzen Talkshows, Sachen heißen, Talkshows, weil da halt leider sehr viel Politik vermittelt wird von den Protagonisten der politischen Szene und leider viel zu wenig auf einer Bundespressekonferenz oder so, die ich mir manchmal auch anschaue. Aber es gibt große Interviewformate. Das kann man dann als Podcast so 5 Stunden solche Interviews.
Also sowas machen Sie?
Das höre ich mir dann in der Länge anhören? Ja, das höre ich mir dann in den Etappen an. Das kann man nicht in einem Stück machen. Und manchmal erreicht man dadurch auch mal einen tieferen Zugang zu einem Thema.
Also Sie sind schon ein sehr politisch interessierter Mensch.
Ich bin auf jeden Fall da sehr interessiert, aber je mehr man sich jetzt gerade für diese sehr komplexen Themen interessiert, merkt man, je tiefer man da gräbt, wie unglaublich groß diese Sachen werden und leider einfache Antworten nicht zulassen.
Ich kann aber durchaus auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Das zieht mich selbst so runter, weil man sich so machtlos einfach fühlt und es nicht verändern kann. Kennen Sie das auch?
Natürlich, also das ist dieses allgemeine Unbehagen, was ich ja eben auch schon mal angesprochen habe, das merke nicht nur ich, aber bin dann auch, also bewundere die Leute, die auch wirklich konstruktiv an konkreten Problemen arbeiten und Lösungen suchen und finden. Dieses, natürlich können wir uns sehr schnell jetzt hier auch in eine, wir zwei auch in eine Diskussion verfangen, die uns dann am Ende so herunterzieht, dass ich gar nicht mehr weiterproben kann heute.
Das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern.
Ja. Also es geht ja nochmal um, es ist ein Theaterstück. Ne? Wir werden hier nicht die Welt retten.
Was hat Sie denn an dieser Figur des Hagen gereizt, den Sie da spielen?
Also von jeher schon auch diese Ambivalenz, die Dunkelheit, die ihn da umgibt, die ihn beschreibt, aber auch gleichzeitig die Konsequenz und die Konsequenz seines Handelns. In der Nibelungensage ist es wirklich interessant, dass selbst Etzel ihn ja als großen Kämpfer und Helden mit ganz viel Respekt gegenübertritt. Ja,
wirkt als sehr klug, ne?
Klug, auch integer. Und das ist interessant, dass die dann aushalten, der ist nicht auf meiner Seite, der hat mich vielleicht sogar auch mal bekämpft. Das respektiere ich aber als klare Haltung. Das finde ich beim Hagen viel toller, interessanter. Diese Siegfried-Figuren haben mich nie interessiert. So.
Würden Sie sagen, von den Charaktereigenschaften, die der hat, ist es eher ein Charakter, der Ihnen sehr fremd ist? Oder wo Sie sagen, da gibt es schon auch Gemeinsamkeiten mit mir?
Ja, das ist immer so und bei allen. Also wenn ich jetzt den Siegfried spielen müsste, würde ich da auch Dinge in mir finden. Wie gesagt, finde ich die vielschichtigere Figur ist der Hagen. Also das Dunkle, diese Darth Vader-Eigenschaften, die der hat, sind doch viel spannender.
Also Sie spielen lieber Bösewichte als positive Helden?
Nee, nicht nur. Also ich finde auch Sympathieträger oder so, finde ich auch ganz toll. Und die machen ja auch Sinn. Also ist ja auch ganz wichtig. Also so ein Siegfried ist wichtig. Nur das eine gibt es nicht ohne das andere.
Haben Sie es schon mal erlebt, dass Sie zum Beispiel jemanden spielen mussten, der Ihnen so fremd war, dass Sie dachten, boah, also das finde ich jetzt wirklich schwierig.
Also ich habe vor kurzem erst, das hieß dann am Ende Jackpot, einen Film, da habe ich auch so eine sehr schwarz dunkle Figur gespielt, eine Art Killer im Grunde, dem wurde Geld gestohlen. Das war so eine dunkle Figur, der dann wie manisch nur noch sein Geld zurück und also bringt Leute um. Das war so eine düstere Figur, irgendwie so auch so eine Art, aber konsequent in seinem Handeln. Ne? Aus bestimmten Gründen musste er das vollziehen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Das ist nicht angenehm, natürlich. Ne? Also wenn man diese
Gedankenwelt so abtaucht.
Aber ne? Das ist ja meine Leidenschaft, dieses Spielen. Also so tief wie möglich da in was hineinzufinden. Da verführt der Film natürlich auch nochmal mehr. Finde ich einen spannenden Vorgang. Ganz, ganz toll. Aber ich kann nicht Ihnen sagen, welche Figur mir total fremd war, weil ich
die werden ja dann alle vertraut auch letztlich, wenn wir da in die Haut dieser Figuren schlüpfen. Ich weiß, dass es mit Sicherheit auch schwierig ist, das zu beantworten. Aber wenn Sie von all den Filmen, in denen Sie mitgespielt hatten, einen rausgreifen müssten, von dem Sie sagen sollten, da bin ich wirklich stolz, dass ich da dabei gewesen bin. Fällt Ihnen da einer ein?
Natürlich war Toni Erdmann ist ein so fantastischer Film geworden.
Für einen Oscar nominiert war der.
In Cannes, also die Premiere in Cannes werde ich niemals vergessen. Das war fulminant. Also konnte ich mir niemals anderen vorstellen, dann als Toni Erdmann wie den Peter Simonischek. Sandra Hüller ist fantastisch. Sie ist immer eigentlich fantastisch und Gott sei Dank jetzt auch wieder so gesehen in Amerika. Das war ein Geschenk, dieser Film, da ein Teil davon gewesen zu sein. Und das dann nachher, ich habe das dann immer wieder begleiten dürfen bei so Kinopremieren und konnte den mehrmals sehen. Werde ich niemals vergessen. Das war ein Geschenk.
Sie drehen ja auch immer wieder Krimis. Bei SWR-Tatorten waren Sie zum Beispiel mehrfach mit dabei, etwa die Pfalz von oben. Jetzt waren Sie früher als noch ganz junger Schauspieler jemand, der gesagt hat, bloß kein Krimi. Ja. wann hat sich das für Sie geändert?
Im Nachhinein habe ich so gedacht, ich hatte in der Schauspielschule, wir durften nicht während der Semester drehen oder auch am Theater, sondern wir durften nur in den Ferien dann solche Jobs annehmen. Und dann habe ich aber in den ersten Ferien schon meinen ersten Kinofilm machen können. Damals von einer Kasserin, die jetzt meine Agentin dann ist, einen sehr poetischen Film damals gemacht. Wunderbarer Film, ganz toll. Und dann war ich in einer Agentur, wie das dann so ist. Und dann kamen so die ersten RTL-Krimi-Anfragen dann für den nächsten Sommer dann schon und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin ja ein Künstler. Was soll ich jetzt hier so? Da gab es diese einschlägigen Formate bei RTL. Und da waren die Bücher jetzt auch nie so toll. Und ich habe dann auch eine Zeit lang nach der Schauspielschule habe ich noch ein bisschen was gedreht. Ich hatte auch noch 2, 3 Kinofilme gemacht, aber dann das aufgehört. Und erst wieder, als ich dann 96, 98, 99, als ich nach München gekommen bin, gab es wieder eine Anfrage, dann habe ich das gemacht und dann bin ich nochmal, habe ich nochmal die Agentur gewechselt und seitdem habe ich regelmäßiger dann wieder Fernsehen und dann auch Filme gedreht, vor allem Markus Rosenmüller oder so, ne, solche Sachen.
Dann konnten sie sich auch plötzlich mit Krimis anfreunden.
Und Krimis sind, ja, ich will das gar nicht so abtun, das ist, man hat das Gefühl, 90% der Fernsehlandschaft, vielleicht ist es sogar so, ich weiß es gar nicht. Das macht aber Sinn. Krimis machen Sinn. Das macht, wie die Nibelungensage macht, Sinn, weil man dort etwas verarbeiten und vergegenwärtigen kann über dieses, da ermitteln Kommissare, es gibt vielleicht mal eine Leiche, aber manchmal ist es ja auch nicht so. Man kann gesellschaftlich was abarbeiten, man kann als Zuschauer sich mit seinen eigenen Abgründen und Tabus verständigen. Es ist ja nicht nur in Deutschland das Phänomen, dass Krimis so erfolgreich sind, sondern auch in allen anderen Ländern. Darum, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Also ich musste mich nur damals mehr erstmal finden als Spieler. Und da war die Zeit in Düsseldorf und dann in München wahnsinnig wichtig, viel Theater zu spielen, viele, viele, viele Rollen.
Ihre erste Rolle auf der Theaterbühne hatten Sie, Sie haben es vorhin schon erwähnt, mit 8 Jahren. Was war das für eine Rolle?
Das war ein, es gab eine Laienspielgruppe in dem Ort, wo ich groß geworden bin. Die haben auch immer wieder den Anspruch gehabt, so Klassiker zu spielen. In dem Fall war es Antigone. Und da brauchten sie einen kleinen, eine Art Pagen für den Herrscher Kreon. Und meine Großmutter, die dort auch immer wieder mitspielte in dieser Truppe, nahm mich an die Hand und sagte, du, das ist was für dich. Und
dann du bist der Page.
Genau, dann habe ich den Kommunionanzug von meinem Bruder angezogen und hatte 4 Sätze. Dann hat mir dieser Leiter, das war so ein Schriftsteller aus dem Ort, und er leitete diese Truppe dann. Das hatte eine große Tradition, schon in den 10er Jahren begründet, Passionsspiele und so weiter. Aber dann eben jedes Jahr ein klassisches Stück. Manchmal in dem Dialekt aus dem Ort, wo ich herkomme, da also holländische Grenze, ne, so ein Platt halt.
Vom Niederrhein, genau.
Vom Niederrhein, was meine Oma eben auch gut sprach und da eben auch in diesen Dialekten dann oft die Stücke machte, das fand ich als Kind wahnsinnig interessant, toll. Und dann nahm sie mich mit und hier, das ist doch was für dich. Und dann bekam ich diese 4 Sätze, das war Ja, Herr, Nein, Herr, Danke, Herr, 7 Uhr, Herr. Und das
sie haben sich bis heute gemerkt.
Ja, klar. Und ich habe, glaube ich, also, oder meine, wir haben das irgendwo abgeheftet, dieser Leiter, der Regisseur quasi, der hat das auf damals noch auf Matrize getippt. So lange ist das her. Man kann sich sofort den Geruch vorstellen, wie das riecht. Und dann hat er diese 4 Sätze abgetippt und ich habe die blaue Matrize, aber nur diesen Schnipsel. Also ich habe nur diese 4 Sätze, ich habe noch nicht mal die Stichworte darauf. Das war wirklich sehr lustig. Und ich stand da mit mal eben, wie gesagt, dem Kommunionanzug von meinem Bruder, glaube ich, und fand das einen interessanten Vorgang.
Und dann wussten Sie, das ist es.
Da ist was dran und dann passierte das jedes Jahr. Also da am Dorf und dann gab es in der Weiterführung, als ich dann...
Also Sie waren dann immer mit dabei?
Ich war dann immer mit dabei, die haben dann auch Stücke mit Kindern und...
Nur in den Kommunionunteranzug haben sie irgendwann nicht mehr gepasst wahrscheinlich. Irgendwann
nicht mehr gepasst, dann wurden auch Sachen genäht und so weiter. Und dann gab es, als ich dann aufs Gymnasium kam, da gab es ein Theater G. Höre ich auch viel von meinen Kollegen, die da auch ihre ersten großen Erfahrungen dann gemacht haben. Und da war ein ganz besonderer Leiter dieser Theater AG, der gar nicht an unserer Schule, an dem Gymnasium unterrichtete, sondern an einem anderen Ort. Aber seine Frau unterrichtete bei uns. Sie war meine Lateinlehrerin.
Oh.
Und durch diese Theater AG habe ich auch mein großes Latinum geschafft, würde ich mal jetzt heute behaupten. Die kommen übrigens nicht zur Premiere, etwas später. Es ist ja hier, die Premieren sind ja hier so gästemäßig geschlossen. Die kommen einen Tag später.
Also Sie haben noch Kontakt?
Ja, ich habe noch Kontakt. Das ist wirklich verrückt, was die immer noch auf die Beine stellen da. Und dort gab es eine große Bühne mit einem Schnürboden, Orchestergraben, das ganze Programm. Und die haben auch Klassiker gemacht, aber eben Sommernachtstraum mit 16-Jährigen, 14-Jährigen. Das ist natürlich, wenn das einigermaßen gelingt, ist das unschlagbar. Diese Liebesverrücktheiten von jungen Paaren, dann gab es, und dann entdeckt man immer wieder die komischen Talente von irgendwelchen Mitschülern. Fantastisch, also solche, wir haben mit großen Ambitionen die Drei-Groschen-Oper gemacht mit dem Schulorchester und so weiter. Also das waren tolle, tolle Erfahrungen, die einen auch so bestärken dann mitunter, wenn das erfolgreich ist.
Wie hat denn Ihre Familie reagiert, als Sie gesagt haben, das ist für mich weit mehr als ein Hobby, ich will Schauspieler werden?
Naja, ich kam ja auch vom Dorf, jetzt war ich nicht gleich am Thalia-Theater, ach, da gehe ich mal vorbei und werde Statist oder ich frage mal, ob ich mitmachen darf als Schüler. Ich war da selber noch ganz schön naiv auch. Ich habe das aber geäußert und die haben es nicht ganz so ernst genommen. Also mein Vater hat sich da so lange eher drüber amüsiert, aber als ich dann angenommen wurde in Bochum an der Schauspielschule damals, da wurde es dann ernst und dann haben sie es kapiert, dass das auch jetzt eine Möglichkeit, aber ich selber auch. Also das war für mich der Startschuss dafür, mich ausschließlich damit beschäftigen zu dürfen. Also das war vorher, man weiß ja nicht, ob das gelingt, diese Vorsprechen, man bewirbt sich an verschiedenen Schulen. Gott sei Dank ging das bei mir innerhalb von 3 Wochen. Ich bin aber in Berlin-West, als ich mich beworben hatte, bin ich abgelehnt worden in Essen an der Volkshochschule.
Ganz viele. Es ist unglaublich schwierig, in so eine Schauspielschule reinzukommen, muss man sagen, in eine renommierte. Von daher hatten Sie mit Bochum ja
Das war toll, dass das geklappt hat. Ja, und das war eine reine Schauspielschule. Es war ein spezielles Format. Das ist wie die Falkenberg-Schule in München, bei der ich später unterrichten konnte, viele Jahre. In dieser Familiarität, die dort herrschte, war das sehr, sehr speziell und sehr intensiv dadurch.
Und die Oma hat sich gefreut, schätze ich
mal. Die Oma hatte sich gefreut, war natürlich stolz und das hast du von mir, Jung, hat sie mir gesagt. Jung, das hast du von mir.
Außer, dass die Oma Theater gespielt hat, war das eine sehr künstlerische Familie, aus der Sie kommen oder gar nicht?
Nein, gar nicht. Also uns normale Familie.
Lassen Sie uns nochmal über andere Aspekte Ihres Lebens sprechen. Wenn Sie nicht in Worms sind oder auf Dreharbeiten, dann leben Sie in München. Wie lange schon?
Seit 96.
Ich kann mich daran erinnern, dass Sie irgendwann mal gesagt hatten, ich werde alle 5 Jahre meinen Wohnort wechseln.
Ja,
das war ursprünglich Ihr Ziel.
Das stimmt.
Was ist schiefgelaufen?
Nicht den Wohnort, das Theater.
Okay, aber das ist ja oft mit dem Wohnort verknüpft.
Das war dann verknüpft. Also das Theater habe ich häufig gewechselt, bin dann aber irgendwann in München geblieben als Wohnort.
Haben Sie sich einfach auch in die Stadt dann verliebt?
Es hat ein bisschen gedauert. Ich bin ein Rheinländer, also ich könnte auch die Wormser vielleicht nachempfinden. Dann in München mit den Bayern irgendwie zu ändern, auch noch Ruth Drexel und der Hansi. Also es war schon ganz schön anspruchsvoll, weil die rheinische Natur ist da nicht so aufgehoben erstmal.
Was mich vor allen Dingen interessiert, sind Sie inzwischen Fan von Bayern München oder sind Sie Ihrem Ursprungsverein Borussia Mönchengladbach treu geblieben?
Bin ich noch treu geblieben, aber meine Dauerkarten habe ich schon lange nicht mehr, beziehungsweise mein Bruder hatte welche dann für mich mit. Aber ich bin eigentlich auch noch nicht mal so oft in diesem neuen Stadion in Gladbach gewesen.
In dem alten waren Sie wahrscheinlich
dann. Bückeberg-Stadion hatte ich einige Spiele sehen dürfen, aber Allianz Arena habe ich gemacht, weil ich hatte einen Garderobe, also einen Mitarbeiter da im Theater, der ein extremer Bayern-München-Fan war, der immer im Residenztheater, und mit dem bin ich manchmal mit, weil der immer im Fanblock, also der Ultra-Fanblock, und da gab es manchmal Karten dann, und dann bin ich dort mit, wenn ich frei hatte. Das war auch toll, diese Spiele da zu sehen, aber natürlich im Herzen ist man einmal Gladbacher, immer Gladbacher.
Sie sind Pep Guardiola nicht nur persönlich begegnet, sondern Sie hatten sogar mal eine gemeinsame Lesung miteinander. Wie kam das?
Ich mache sehr viel im Literaturhaus München auch, und Guardiola ist bekannt dafür, dass er sehr literarisch interessiert ist und viel liest. Und er hatte eine enge Freundschaft zu einem baskischen Nationaldichter. Ipol heißt er, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Und es ergab sich, dass das Goethe-Institut des Literaturs, sie haben dann mal gefragt, Herr Guardiola, wollen Sie denn nicht mal da eine Veranstaltung machen? Und der sagte ja, dann war die eine Saison vorbei.
Aber nur wenn Thomas Lorbel mitmacht,
hat er naja, dann. Naja, dann, nee, aber es war wirklich unfassbar. Das Literatur hat gesagt, okay, wenn, dann soll der Lorbel das mal machen, das ist ja verrückt hier gerade diese. Und ich habe dann die deutschen lyrischen Texte, er hat das auf Baskisch quasi, Katalan.
Gelesen.
Und hat sich auch ausschließlich nicht über Fußball, sondern über Literatur und so weiter unterhalten wollen. Dann, das war so eine Diskussion da drumherum. Und ich glaube, so viel Auftrieb hat dieses Literaturhaus noch nie gesehen vorher, nachher. Das war natürlich verrückt, was da an Andrang war und Livestream.
Und wie haben Sie ihn als Typ erlebt?
Ganz toll. Also er hat wirklich eine unglaubliche Aura. Mann und war durch und durch Trainer. Also ich kam dann dorthin, wollten noch mal besprechen, wie machen wir denn das, wann lesen wir welche Texte. Ich hatte mehr vorbereitet, als wir da zeitlich vielleicht hätten machen können. Und dann hat er halt, wie bei der Aufstellung bei den Bayern, hat er dann gesagt, ja, super, 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 dann machst du das und dann da und dann lese ich das und so. Und dann hat er halt das einfach mal durchdelegiert. Und so wie seine Trainernatur und so. Und das war auch ganz klar. Das haben alle auch, ja, das ist sicher, so machen wir das. Und er war aber sehr motivierend und er selber las natürlich irgendwie wie ein Fußballer, weil er sollte dann das Katalan lesen und dann ich danach die deutsche Übersetzung, klar. Aber er hat dann so, den letzten Satz hat er mir quasi zugespielt wie ein Fußballer, wie einen guten Pass. Über 20 Meter. Das klang dann immer schnäuisch. Und dann spielte er mir quasi das letzte Wort noch rüber. So würde man das natürlich eigentlich gar nicht lesen. Aber ich dachte, ja klar, das ist, so macht man das.
Sie haben den Ball angenommen.
Ich habe den Ball angenommen, es gelesen. Das fand er dann auch super, 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 so wie er das immer so ausdrückt.
Wenn Sie so Fußball interessiert sind, haben Sie in den letzten Wochen geschafft, die EM-Spiele zu sehen, zumindest die der Deutschen? Oder
ja.
Hatten Sie Pech und eine Probe kam dazwischen?
Habe ich viele Spiele sehen können, zum Teil nicht. Zum Teil haben wir dann Abendproben schon gehabt, hier auch auf dem Platz. Und haben dann aber hier in unserem Camp auf dem Laptop dann noch die zweite Halbzeit oder so gesehen.
Also Sie haben dann auch mit den anderen Ensemblemitgliedern zusammengeguckt?
Ja, ich liebe das, das zu gucken. Ich finde das einen idealen Fernsehsport, muss ich sagen, Fußball. Es ist toll, wie man mittlerweile durch die Auflösung, durch die Kameras, diese taktischen Möglichkeiten von Mannschaften schon vorausschauen kann. Das ist toll. Als Fernsehsport ist das super, Fußball. Man müsste es neu erfinden, wenn es nicht schon so gäbe.
Sie haben gesagt, wir haben das geguckt in unserem Camp. Was heißt das? Leben Sie irgendwie?
Das ist unser Basecamp. Also,
okay, leben nicht auf dem Zeltplatz hier in Worms.
Nee, das nicht. Wir verteilen uns so in unsere einzelnen Zelte dann über die Stadt, wo wir dann unser Hauptbetten in der Nacht. Aber wir haben hinterm Dom ist halt so ein Basecamp und wie bei der Besteigung von Mount Everest so. Da gibt es eine ganz tolle Kantinenwirtin, Anita aus Worms. Die kocht für uns. Absolut die Seele dieses Camps, würde ich jetzt mal so behaupten. Kocht fantastisch, wir lieben sie alle. Es gibt da die Garderoben, so Container und die Schneiderei und ein bisschen die Gewerke, natürlich auch die Technik, die dort noch immer sägt und schraubt und macht, natürlich die Bühne weiterbaut, das Lichtdepartment und so weiter. Und da versammeln wir uns um die Kantine ein bisschen herum, da besprechen wir natürlich dann noch, da werden wir dann die Kritik auch haben, wenn wir die Abläufe haben. Finde ich eine ganz tolle Sache hier, also das mag ich zum Beispiel sehr gerne. Es ist an Filmsets ähnlich, ja, ne, dass man da so eine Basis hat.
Und wenn Sie nicht in diesem Camp sind, wohnen Sie im Hotel oder in einer Ferienwohnung?
Genau, wir haben so Ferienwohnungen in der Regel, weil das ist ja doch ein langer Zeitraum. Man wird dann, ich bin so viel, das ist auch ein Privileg in Hotels, durch verschiedenen Arbeiten, in Dreharbeiten in verschiedensten Städten. Da ist dann ein Apartment manchmal toller. Und ich habe ein ganz wunderbares gerade erwischt und mache das sehr gerne und genieße gerade so ein bisschen so dann auch an den Wochenenden, die ich meist jetzt hier geblieben bin, weil ich mir die Zugfahrten nach München dann zurück erstmal so weit wie es geht sparen wollte. Die Spaziergänge am Rhein, der jetzt bisher sehr viel Hochwasser natürlich auch hatte, aber das war auch interessant.
Herr Leubel, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja.
Ich
hoffe, es war ersprießlich.
Aber natürlich war es ersprießlich. Ich kenne niemanden, der diesen Ausdruck verwendet, außer Ihnen übrigens.
Ich hatte gerade eine Thomas-Mann-Lesung, da kommt es.
Okay.
Ja.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Nibelungenfestspiele und habe noch ein kleines Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Mhm. Ja, wenn Sie am Wochenende mal nichts zu tun haben und einfach mal ein bisschen schmökern wollen. Ein Buch, Mythos Worms, Stadtgeschichte, Sage, da spielen die Nibelungen.
Ah, toll.
Sage natürlich auch eine Rolle.
Ich habe auch noch einen Hinweis, wenn es den Wormsern gefällt. Ich komme nämlich nochmal wieder nach Worms.
Okay.
Und zwar zu einer Lesung, weil ich gerade ein Programm habe, unter anderem eben auch Kafka, die Verwandlung. Und die lese ich hier im Wormser, habe ich über meinen Agenten erfahren. Das ist nächstes Jahr im Februar.
Gut, also den Termin
Leubel
schon mal
gibt es vormerken. Mehrmals.
Ja. Nächstes Jahr im Februar gibt es sie wieder.
Ja.
Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal für den Nibelungenfestspiele alles Gute.
Vielen Dank für das Buch, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.